DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Wir haben heute Sarah Dungs zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin der Greyfield Group, einem Essener Unternehmen, das sich auf die Investitionen in sanierungsbedürftige Immobilien und deren Entwicklung spezialisiert hat. Außerdem ist sie erste Vorsitzende des Vereins für Bauen im Bestand, in dem sich Finanzierer und Investorinnen zusammengeschlossen haben, um die Umbauwende voranzubringen. Mit ihr spreche ich heute über die Perspektiven grüner Immobilieninvestitionen in Deutschland, auch auf Hintergrund der aktuellen Verschiebung ethischer Maßstäbe auf den internationalen Finanzmärkten. Mein Name ist Janne Ahrenberg von der DBZ. Willkommen, Frau Dungs.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf in dieser wunderschönen Altbauimmobilie.
Investoren lieben in der Regel einfache Projekte mit kalkulierbaren Risiken. Auf dem Immobiliensektor bedeutete das bislang Neubauprojekte, bei denen Kosten und Ertrag bereits im Vorhinein bis zur letzten Schraube kalkuliert wurden. Warum glauben Sie, dass sich Investoren nun dennoch verstärkt Umbauprojekten zuwenden sollten?
Also die Zuwendung zu Bestands- und Umbauprojekten wird erforderlich, weil wir im Neubau gar nicht mehr so sichere Renditen einfahren, wie es vielleicht die letzten 30 Jahre war. Wenn wir uns die Historie der Immobilienbranche anschauen, dann haben wir uns im Neubau so stark professionalisiert, dass wir es gar kein Thema war, bis zur letzten Schraube alles zu kalkulieren und zu berechnen. Man hatte aber auch relativ sichere Mieteinnahmen und auch Erträge, Kaufpreisfaktoren. Und die sind ja jetzt aktuell nicht mehr so sicher. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. Viel wurde spekulativ gebaut. Und die Faktoren, die man dann hätte erzielen müssen, waren eigentlich gar nicht mehr realistisch, sondern sind auf einer Welle mitgeschwommen, die wir jetzt aktuell gar nicht mehr haben. Und die Welle wird hinüberschwappen zu Bauen im Bestand. Und da bin ich überzeugt, weil es ist ja auch eigentlich immer nur ein Mythos, dass das Bauen im Bestand nicht wirtschaftlich sei. Es funktioniert super wirtschaftlich und man kann wahnsinnig tolle Renditen erzielen, wenn man diese Disziplin beherrscht. Und ich glaube, da gilt es auch für Investoren, ja, Partner zu finden, Unternehmen zu finden, die ihr Handwerk da beherrschen. Und der einfachste und beste Tipp, den ich da immer geben kann, ist wirklich auch Unternehmen zu suchen, die das schon ein paar Jahre mal gemacht haben oder ein paar Projekte gemacht haben, weil dieser einfache Schwung von Neubau zu Bestand ist dann doch nicht so einfach, wie alle glauben.
Tatsächlich scheint so ein Kipppunkt erreicht. In der Industrie nimmt man sich des Themas mehr an. Es gibt jetzt auch Pfandsysteme, teilweise auch zum Beispiel für Böden, die einfach wieder aufgearbeitet und neu benutzt werden. Auch Architektinnen und Architekten haben immer mehr damit zu tun, lernen in dem Prozess. Man fragt sich ohnehin, warum die Investoren vielleicht nicht ein bisschen mutiger sind und da aufzuspringen, weil wer mit als Erster im Markt ist, hat ja dann auch größere Renditechancen und Möglichkeiten, einer der wenigen zu sein, der es kann. Oder ist es denn auch von Investorenseite nicht so einfach, diesen Schritt zu wagen?
Doch, es ist einfach. Ich möchte da einfach auch den Mut machen, sich diesen Schritt zu trauen. Also wir als Greyfield machen das jetzt seit 13 Jahren. Das heißt, wir waren mit Sicherheit die Ersten, die ins kalte Wasser gesprungen sind und uns nur auf den Bestand fokussiert haben. Damals sind wir als absolute Geisterfahrer bezeichnet worden. Uns wurde immer wieder gesagt, macht bitte was Einfaches, macht Neubau, macht Immobilien, die wir verstehen. Und wir haben gesagt, nee, wir verstehen nur Bestand, wir können kein Neubau. Und wenn sich Investoren da jetzt auf den Weg machen, sich dem Bestand zuzutrauen, dann sollte man schauen, dass man Partner an der Seite hat, die vielleicht schon mal das ein oder andere Projekt tatsächlich auch im Bestand gemacht haben, weil das hilft einfach ungemein, weil das, was ich auch vorhin schon einmal sagte, die Neubau und Bestand sind zwei völlig unterschiedliche Fundamente. Das heißt, wenn wir einmal den Neubau gelernt haben mit allen Prozessen, Tools, aber auch Developer-Rechnungen, also all das, was wir die letzten 30 Jahre gelernt und auch professionalisiert haben, funktioniert nicht ohne weiteres im Bestand. Das heißt, da muss man schon mit anderen Mechanismen agieren. Man muss versuchen, auf der Baustelle anders agieren. Man muss ein anderes Miteinander konzipieren, andere Tools verwenden, andere Kalkulationen verwenden. Das heißt, es ist kein einfacher Schritt, aber alle, die sich jetzt frühzeitig auf den Weg machen, haben halt die Chance, relativ schnell dort auch entsprechende Renditen halt rauszuholen, weil Bestand ist absolut wirtschaftlich. Das zeigen wir seit 13 Jahren, und die sich da jetzt auf den Weg machen und es schaffen, diese Transformation ja auch mitzugestalten, können ja auch für sich selber die Zukunft mitgestalten. Alle, die jetzt sagen, ich warte mal noch, bis der Neubau wiederkommt, das ist ungefähr so wie damals Kodak, die gesagt haben, es wird immer bei der alten Kamera bleiben, und heute weiß jeder, okay, eigentlich nutzen wir es dann doch sehr, sehr selten und haben im Alltag nur das Handy dabei. Von daher nicht auf den Kodak-Moment hineinfallen, sondern lieber auf den Weg machen. Und da möchte ich Mut machen und inspirieren, dass das auch wirklich funktioniert. Und ich meine, wir sind der lebende Beweis, dass es funktioniert, auch wirtschaftlich. Von daher sind wir da guter Dinge.
Jetzt sind viele, die zuhören, vielleicht im Alltag auch damit beschäftigt, manchmal Neubau, manchmal Umbau zu machen. Die haben eine Vorstellung davon, was das auf Planerinnen und Planerseite bedeutet, sich diese unterschiedlichen Themen anzunehmen. Was ist das für Investoren? Wo liegt da der wesentliche Unterschied zwischen einer Neubauplanung und einer Umbauplanung? Haben Sie da zwei, drei Beispiele?
Also ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass wir uns nicht einfach auf ein Stück Papier in einem Büro verlassen dürfen. Sowohl als Investoren nicht, aber als auch Architekten und Bauunternehmen nicht. Das heißt, wir müssen uns auf der Baustelle treffen, alle zusammen. Wir müssen dort Entscheidungen treffen und das eigentlich täglich. Also im Neubau ist es ja gerne auch mal so, dass man nur einmal in der Woche eine Baubesprechung macht und eigentlich sitzt man im Baucontainer. Das funktioniert halt beim Bauen im Bestand nicht. Wir müssen auf die Baustelle gehen, wir müssen uns alle Details angucken und da findet die Musik statt. Das Zweite ist, wir müssen natürlich auch andere Tools zum Rechnen benutzen. Das heißt, auf der einen Seite eine weit andere Developer-Rechnung benutzen, aber auch schauen, dass wir die Kostenkalkulation ganz anders vornehmen und das ja mit Menschenverstand versuchen, diese Immobilien auch vernünftig nochmal zu rechnen, zu hinterfragen, mit den Fachplanern frühzeitig durchgehen. Also ich glaube, da auch die Ersterkundungen sind ganz, ganz wichtig bei so Bauen in Bestandsprojekten, dass dann auch wirklich die Kosten nachher transparent und sicher geplant sind. Gerne würde ich an der Stelle verweisen auf unsere BIP 276, die wir mit unserem Verband für Bauen im Bestand gegründet haben oder erstellt haben, weil wir damit es geschafft haben, quasi die DIN 276, die jeder kennt, damit schätzt man die Kosten oder berechnet man die Kosten für den Neubau. Und wir haben gesagt, okay, diese Liste ist das perfekte Beispiel, dass wir es nicht einfach übertragen können. Also alles, was wir für den Neubau machen, können wir nicht einfach auf den Bestand übertragen. Deswegen haben wir da eine Kostenschätzung für den Bestand gemacht. Wie gesagt, die BIP 276, Bauen im Bestand, kann man bei uns auf der Website kostenlos runterladen und da hat man dann eine Kostenliste, mit der man halt auf die Probleme und Herausforderungen im Bestand gestoßen wird, die man dann auch bei der Kalkulation berücksichtigen sollte.
Viele werden jetzt immer sagen, am Ende bleibt ein Umbauprojekt ein komplexeres Projekt als ein Neubauprojekt, weil ich immer auf irgendwelche Altlasten und Schäden treffe, die ich vorher nicht kalkulieren kann, weil ich vielleicht auch nicht weiß, aus welchem Bauzeitalter manche Ergänzungen stammen, wie die Pläne sind. Hier kann ja auch die Digitalisierung, also zum Beispiel die BIM-Planung oder eben auch 3D-Scans vor Ort oder diese ganzen Entwicklungen, die es da gibt, durchaus Hilfestellung geben. Sehen Sie da auch für Ihre Branche Potenziale in der Zukunft in der Digitalisierung, wo Sie sagen, Prozesse werden so verschlankt, dass wir eigentlich das, was früher automatisiert in sehr einfachen Strukturen vielleicht funktioniert hat, jetzt auch in komplexen Strukturen funktioniert, weil wir es stärker zusammenfassen können und automatisieren können?
Hoffentlich, ja. Also auch bei uns spielt natürlich die Digitalisierung eine wichtige Rolle, vor allem bei der Datenaufbereitung. Oft ist ja ein Malus des Bestandes, dass man sagt, man hat keine Bestandsunterlagen oder man hat keine gute Grundlage, um überhaupt eine Planung aufzusetzen. Hier scannen wir zum Beispiel immer unsere Immobilien mit einem 3D-Aufmaß auf. Das ist ja schon komplett die Digitalisierung. Geht man mit einem Rucksack durchs Gebäude, erzeugt eine Punktwolke, um dann daraus entsprechende Pläne ableiten zu können. Das heißt, dabei hilft es uns schon ganz konkret. Wenn es weitere Digitalisierungen gibt, die uns natürlich bei der Vorerprobung helfen, wunderbar. Ich glaube, dass es bis dahin noch ein, zwei Schritte dauern wird, bis wir das tatsächlich können. Bis dahin müssen wir wahrscheinlich eher die klassischeren Beprobungen tatsächlich vorher noch durchführen. Und das ist ja auch das, was eigentlich Spaß macht beim Bauen im Bestand. Die Herausforderungen, die jede einzelne Immobilie herauszukitzeln, zu verstehen und dann herunterzubrechen und dafür Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und dementsprechend, ja, also wenn es Unternehmen gibt, die das jetzt gerade hören und noch Digitalisierung auf Lager haben, dann gerne bei bei mir melden. Ich freue mich drauf.
Da sind wir beim richtigen Stichwort, weil jeder Akteur im Bauprozess hat ja immer so ein Wunschkatalog, würde ich mal sagen, wie man sich verschiedene Akteure, den Anschluss zu verschiedenen Akteuren wünscht. Ich muss gestehen, also aus Architektensicht oder aus Bauingenieursicht, da fehlt uns immer so ein bisschen der Input auch von den Leuten, die es am Ende das Geld geben oder Bauherren und Bauherren sind. Deswegen frage ich Sie jetzt, also welche Unterstützung erwarten Sie sich noch aus der Industrie, damit dieses Thema wirklich in Gang kommt und Umbauen im Bestand eine lukrative Asset-Klasse, aber auch ein lukratives Geschäft für alle Beteiligten. Ich würde die Akteure gerne durchgehen. Was wünschen Sie sich von der Industrie?
Ah, das sind wirklich spannende Fragen, die Sie gestellt haben. Ich glaube, das, was wir brauchen, ist der Spaß an dem Bestehenden. Also, und das können wir, glaube ich, pauschal auf alle Industrien dann herauskitzeln. Bisher ist es tatsächlich so, dass viele einfach Spaß dran haben, was Neues zu planen, also was Cleanes zu machen. Und Bestand ist nicht clean. Bestand ist alt, abgerockt, schmutzig. Aber da steckt so unendlich viel Potenzial drin. Das heißt, wenn wir es da schaffen, Dinge wieder zurückzubauen, wieder einzubauen, Dinge wieder benutzbar zu machen, wieder Dinge reparieren, dann sind das die Dinge, die wir tatsächlich in Bestandsgebäuden benötigen. Und wenn es da Unternehmen gibt, die da einfach eine Chance für sich erkennen, dann würde uns das einfach wahnsinnig freuen.
Die gleiche Frage kann man jetzt zum Beispiel auch noch auf die Politik auswalzen. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, oh, da laufen wir immer wieder in die gleichen Probleme, in die gleichen Engpässe? Gibt es da Unterstützung, die Sie sich wünschen von Seiten der Politik?
Ja, klar, grundsätzlich stelle ich dieselben Wünsche an die Politik, wie es, glaube ich, alle tun. Das ist das alte Pferd, was wir seit vielen Jahren, glaube ich, schon erzählen, schnellere Genehmigungsprozesse etc. Ich bin immer ein Fan davon und das ist auch eigentlich meine häufigste Antwort bei solchen Fragen, an die eigene Nase fassen. Also ich bin ein Fan davon, in den bestehenden Strukturen, die wir haben, Lösungen zu finden und nicht immer nur mit dem Finger auf die Politik zu zeigen und zu sagen, darauf müssen wir jetzt warten, ansonsten sind wir quasi machtlos. Nein, also wir machen das seit 13 Jahren. Es geht eine Menge im Bestand. Man kann um viele Regelungen, Ausnahmen finden, wie man das Ganze lösen kann. Natürlich ist es einfacher, wenn die Politik dort entsprechende Regelungen für den Bestand schaffen würde. Aber bis das der Fall ist, da möchte ich erstmal nicht drauf warten, sondern möchte lieber Lösungen schaffen, die uns jetzt heute und morgen weiterhelfen. Und nichtsdestotrotz sitze ich immer wieder mit der Politik zusammen, führe die Gespräche. Aber ich weiß halt auch einfach, wie langatmig es ist. Und dementsprechend ist das, was wir, glaube ich, benötigen, lieber unsere eigenen Lösungen erstmal zu produzieren und parallel an der Politik zu arbeiten, der richtige Ansatz, den wir zumindest dort fahren, auch mit unserem Verband.
Ich glaube, Ihr Standpunkt ist da klar geworden. Deswegen frage ich mich jetzt gerade selbst, ob wir noch über Architektinnen und Architektinnen oder Bauingenieurinnen sprechen sollen oder lieber über Ihre eigene Branche. Also wo sehen Sie da noch Nachbesserungspotenzial? Seitens der Planerschaft oder seitens der Investoren und Finanzierer?
Ich glaube, auf beiden Seiten. Also wir stehen, glaube ich, alle an derselben Stelle. Ich finde sowieso die Unterscheidung der Branchen schwierig. Ich finde es auch schon schwierig, dass die einen zur Expo Real fahren, die anderen zur Bau. Wenn es ja irgendwie brauchen wir uns doch alle gegenseitig. Und so sehe ich es genauso wie mit den Planern als auch mit den Investoren. Wir müssen uns gemeinsam an den Tisch setzen, gemeinsam überlegen, welche Lösungen wirtschaftlich funktionieren, wie aber auch technisch funktionieren. Also was können wir umsetzen, wie teuer kann es dann werden oder wie günstig bekommen wir es gemeinsam hin. Und wenn man zusammen an einem Tisch sitzt, was wir jetzt als Investoren machen, wenn wir eine Immobilie kaufen, dann sitze ich oder meine ProjektleiterInnen, die sitzen am Tisch mit den Architekten, mit den Fachplanern, mit den Bauingenieuren und diskutieren die Lösung aus. Und ich glaube, dann sind wir richtig gut. Und dann, wenn wir die Köpfe zusammenstecken, dann finden wir auch immer eine Lösung für jede Herausforderung im Bestand. Und deswegen, ja, es ist eine Branche. Wir müssen zusammenhalten, damit wir diese Transformation tatsächlich auch hinbekommen.
Auch da wieder das gute Stichwort zur nächsten Frage. Man hat in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren vielleicht so ein bisschen Wind unter den Flügeln gespürt, dass jetzt auch die genannten Beteiligten alle so ein bisschen das Thema für sich entdecken, nach nachhaltigen Kriterien investieren möchten, aber eben auch den Bestand pflegen. Und Anfang des Jahres dann so ein klein bisschen die Bombe über den großen Teich. Die großen Banken haben sich zurückgezogen und wollen eigentlich nicht mehr nachhaltige Investitionen tätigen. Auch der Großinvestor BlackRock ist aus der Net-Zero-Initiative ausgestiegen. Unter Trump scheint es wieder so zu sein, dass man lieber quick and dirty investieren will als nachhaltig. Wird sich dieser Trend aus Ihrer Sicht auch auf Europa und Deutschland auswirken? Oder was gibt Ihnen Hoffnung, dass das hierzulande aufkeimende ethische Bewusstsein nicht gleich wieder verdorrt?
Auch eine sehr, sehr gute Frage. Muss ich kurz drüber nachdenken. Also natürlich sind die Situationen, die wir dort in Amerika sehen und erleben, dass sich solche Leute zurückziehen, extrem schwer. Es wäre vermessen zu sagen, wenn es nicht so wäre. Nichtsdestotrotz möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben. Warum? Weil das hat man ja früher auch schon immer als Kind gehört, wenn einer sagt, du springst von der Brücke, dann springst du ja nicht mit. So, und jetzt ziehen die sich da raus. Ja, aber wir machen doch bitte hoffentlich nicht mit. Nachhaltigkeit ist ja nicht ein Trendthema, sondern ist es ein Thema, was einfach wirklich da ist. Wir müssen es lösen, nicht nur für uns, sondern auch vor allem für unsere Nachkommen und für einen lebenswerten Planeten. So, und natürlich müssen wir es immer schauen, dass es wirtschaftlich funktioniert. Also ich war noch nie ein Fan davon zu sagen, 100% Nachhaltigkeit, komme was wolle. Nein, das funktioniert nicht. Es muss wirtschaftlich funktionieren, es muss im Einklang stehen. Aber wir müssen jeden Tag ein bisschen besser werden, es wirtschaftlicher zu machen und nah an die 100% zu kommen. Und deswegen ganz klar an die eigene Nase fassen, weiter an den Zielen arbeiten, kämpfen dafür, dass wir viel, viel nachhaltiger in der Bau- und Immobilienbranche werden. Weil wenn wir uns das Thema ansehen, wie viel wir heutzutage immer noch an Ressourcen verschwenden, Abfall produzieren, dann ist das immer noch katastrophal. Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen. Und nur weil die anderen es jetzt nicht mehr machen, sollten wir dann eher die Vorreiterrolle übernehmen und uns nicht hinten anstellen und sagen, ja, wenn die es machen, dann brauchen wir es jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, ich würde ja auch nicht mit von der Brücke springen. Also von daher.
Ja, es ist am Ende das Eigenengagement. Es sind auch sich eigene Ziele zu setzen. Ihr Unternehmen, die Greyfield Group, unterstützt mit ihrer Stiftung auch, daher auch die Wissenschaft und Forschung zum Thema. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben, welche Strategien Sie hier verfolgen und welche Ergebnisse Sie damit bereits erzielt haben.
Also was wir mit der Stiftung vorhaben oder was uns da antreibt, ist ja eine gemeinnützige Stiftung, die wir damals seinerzeit gegründet haben. Und mit dieser gemeinnützigen Stiftung versuchen wir tatsächlich Forschung und Lehre und Ausbildung in dem Thema Bauen im Bestand zu unterstützen. Weil wir wissen halt, wie schwierig es ist, diese Transformation zu bewältigen. Wir selber machen das jetzt seit 13 Jahren und wissen einfach, dass da eine Menge noch fehlt. Und was wir jetzt aktuell zum Beispiel an einem Projekt unterstützen, ist eine Kooperation mit der Uni St. Gallen, die wir initiiert haben, wo jetzt im Oktober 2025 ein Studiengang oder eine Masterclass, eine Weiterbildung von 3 Tagen in St. Gallen stattfindet, wo wir die Transformation von Führungskräften unterstützen wollen. Das heißt, wie kriegen wir Führungskräfte es hin, unser Unternehmen zu transformieren, aber auch die Visionen, unser Unternehmen darauf einzustellen, dass wir es tatsächlich hinbekommen, diesen Wandel aktiv zu gestalten und nicht passiv reagieren müssen. Und ich habe selber damals in St. Gallen studiert, fand die Zeit wahnsinnig inspirierend. Wir haben ein Portfolio an Speakern zusammengestellt von der Uni St. Gallen über Top-Speaker im Team-Lead-Management, über die Sportbranche in die Automobilbranche hinein. Das heißt, da auch die Verbindung zu anderen Branchen zu suchen. Welche Herausforderungen haben die? Was können wir von denen lernen und übertragen? Viele Transformationen sind in den Branchen gleich, natürlich thematisch andere, aber von dem Wandel her, von der Transformation ziemlich gleich. Das heißt, man kann da mit Sicherheit eine Menge übertragen. Und deswegen freuen wir uns da auf den Oktober 25, wo noch definitiv Plätze zu vergeben sind. Von daher, alle, die es hören, mal auf die Internetseite schauen, Change the Real Estate Industry, oder sonst mir einfach gerne schreiben. Ich glaube, das wird eine inspirierende 3 Tage, wo wir versuchen, den Wandel da mit unserer Stiftung hoffentlich zu unterstützen.
Ja, da merkt man schon, Sie sind eine gute Netzwerkerin und das ist dann überträgt sich auch über in den Verein für bauenden Bestand, deren erste Vorsitzende Sie sind. Wer trifft sich hier? Welche Verbündete finden Sie? Wie arbeiten Sie? Und schenkt die Branche und die Politik Ihnen bereits Gehör oder auch da, welche Stellschrauben wünschen Sie sich noch?
Also wir haben den Verband gegründet mit der Offenheit für alle. Das heißt, uns war es ganz, ganz wichtig, da wirklich einen interdisziplinären Spirit erstellen zu können mit allen am Bau beteiligten Personen und dann ganz konkret Lösungen herauszuarbeiten. Das heißt, das Thema, was ich gerade schon bei der Politik sagte, wir sind kein Verband, der sich jetzt nur bei der Politik auf den Schoß sitzt und sagt, wir brauchen A, B, C, sondern wir sind ein Verband, der sagt, okay, es gibt die und die und die Herausforderungen und diese lösen wir. Wie mit der BIP 276, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, mit einem Risikoleitfaden und mit vielen weiteren Herausforderungen, die wir ganz konkret lösen, die uns morgen weiterhelfen in der gesamten Branche. Und mit diesen Lösungen schaffen wir natürlich auch ein Netzwerk, weil man sich ein, zwei Tage zusammenschließt, eng zusammenarbeitet, wo man sich kennenlernt, aber auf einer ganz anderen Ebene, weil man halt nicht in einer riesen Mitgliederversammlung sitzt und den anderen nicht kennt. Nein, wir arbeiten konkret an Lösungen und das aber auch schnell. Also ich bin kein Fan von langwierigen Kompetenzarbeitsgruppen, sondern ich bin Fan von, wenn Leute zusammenkommen und sich schon Zeit nehmen, dann muss das produktiv werden. Das heißt, wenn wir uns so einen Workshop machen bei uns im Verband, dann setzen wir uns morgens mit einer Problemstellung hin und abends mit einer Lösung gehen wir raus. So, und dann muss das Ganze nur noch gelayoutet werden und dann sind wir fertig. Dann ist das Produkt nicht perfekt, das weiß ich. Aber wenn so viele schlaue Menschen zusammenkommen, dann ist das schon nahezu perfekt, dieses Produkt. Und es hilft auf jeden Fall jedem, der es vielleicht noch nicht gemacht hat, sich damit nicht beschäftigt hat. Und das ist unser Anspruch. Das entwickelt, glaube ich, dann dadurch auch Netzwerk. Und das sind dann auch die Themen, die wir dann auch in die Politik mit hineintragen und auch in die Diskussionsrunden der gesamten Branche reintragen. Und das ist das, was uns da antreibt. Wir suchen weiterhin Mitstreiter. Wir kriegen, glaube ich, das war, glaube ich, noch eine Frage, die Sie gestellt haben, ob wir Gehör haben. Ja, haben wir. Ich glaube, wir haben einfach zur richtigen Zeit den richtigen Verband gegründet, mit dem richtigen Spirit, glaube ich auch, da einfach Inspiration, Mut zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, sich auch anzuschließen, mitzuwirken, diesen Wandel aktiv zu gestalten. Und von daher, ich bin sehr, sehr stolz und glücklich über die Entwicklung, die wir da bisher hergelegt haben. Ja,
ja, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Abschließende Frage. Zwischen Baukrise, Inflation und Umbrüchen in der Politik verlieren manche den Mut. Können Sie uns zum Abschluss vielleicht verraten, welche Ziele Sie sich mit Greyfield für 2025 gesetzt haben und welche spannenden Umbauprojekte derzeit bei Ihnen anstehen?
Gerne. Also bei uns stehen diverse Umbauprojekte an. Wir sind jetzt aktuell zum Beispiel an einem Standort in Essen dran, ein altes ehemaliges Bürogebäude zu transformieren in Microliving, das heißt Apartments rauszumachen. Wir sind in Dortmund dabei, auch Studentenapartments zu bauen. Das heißt, wir haben einige Projekte bei uns in der Pipeline. Das sind jetzt auch nur die ersten. Da kommen mit Sicherheit in diesem Jahr noch weitere dazu, die wir fertigstellen. Unter anderem in Bremen, in Melle gibt es noch Projekte von uns, die wir gerade noch dabei sind, auch zu finalisieren, wo wir zum Beispiel einen alten Baumarkt in eine neue Logistik, also ein Logistikzentrum transformieren. Das heißt, das steht definitiv auf unserer Agenda, unsere eigenen Projekte weiter zu entwickeln, um damit auch zu zeigen, wie Bauen im Bestand wirtschaftlich, ökonomisch und sozial auch tatsächlich funktioniert. Und das Zweite, was uns antreibt, ist, die Möglichkeiten zu schaffen für andere Unternehmen. Das heißt, wir unterstützen sehr, sehr viele Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen, dabei diese Transformation tatsächlich hinzubekommen. Das heißt, alle, die Herausforderungen mit Bestandsimmobilien haben oder mit der Transformation im Unternehmen haben, dort gehen wir gerne rein, unterstützen und das halt aus erster Hand. Wir machen sonst unsere eigenen Projekte und können da, glaube ich, dann auch immer ganz gut nochmal Möglichkeiten zu schaffen, die Kostenlisten zu erklären, die Prozesse zu erklären, mal ein Projekt dabei zu sein, zu unterstützen, so dass man dann hoffentlich alle befähigt, in Zukunft Bauen im Bestand wirtschaftlich auch hinzubekommen. Und das ist unsere Vision, das ist das, was uns antreibt. Neben mit Sicherheit ganz weiteren verrückten Ideen, die mir dieses Jahr noch kommen. Mal schauen.
Frau Dunks, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und Ihre Zuversicht können wir sehr gut gebrauchen.
Vielen lieben Dank. Danke für die tollen Fragen.
Ich bedanke mich für das Gespräch und bei unseren Hörerinnen und Hörern dafür, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das war DBZ, der Podcast. In der deutschen Bauzeitschrift DBZ berichten wir für und mit Architekten und Bauingenieuren und nutzen dafür viele Medienkanäle wie diesen Podcast. Entwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt sie uns gerne per Mail an info@dbz.de.